und willkommen zu unserem ersten Thementürchen, wobei es ist eher eine ausgewachsene Tür. Es muss nicht gleich ein Kuss sein, oft reicht ein Blick, eine Bewegung, ein Style. Schwule, Lesben, Bisexuelle, Inter- oder transgeschlechtliche Menschen werden häufig Opfer von Hasskriminalität. Und dabei geht es keineswegs nur um Sprüche und Beleidigungen. Die Zahl der gemeldeten Gewaltdelikte gegen Menschen, die nicht der heterosexuellen Norm entsprechen, hat sich von 2017 bis 2019 mehr als verdoppelt. Ihr hört nun den zweiten Teil der Diskussionsrunde mit den folgenden Teilnehmern. Sven Lehmann, queerpolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Leyla Jagiella, Ethnologin, Religionswissenschaftlerin und Transaktivistin. Patrick Dörr, Mitglied im Bundesvorstand des LSVD. Anne von Knoblauch, Ansprechperson für LSBTI bei der Berliner Polizei. Kanal Beek, Politologe und Referent bei Heroes gegen Unterdrückung im Namen der Ehre. Und durch die Diskussion führt Dr. Annike Hudalla von der Europäischen Akademie Berlin. Ich wünsche euch spannende Unterhaltung.
Herr Albeck, im Chat ist eine Frage, die noch nicht ganz beantwortet ist. Und zwar geht es nochmal um diese Ehekultur. Die Frage ist, wenn ich als junger Mann einer kollektiven Ehekultur angehöre, verrate ich diese Ehre dann nicht in dem Moment, wo ich mich einer Reflexion öffne? Und wie kann man das aufgreifen? Also ist dieser Begriff, dieses Ehekonzept nicht derartig resistent gegen jede Art von Zweifel und Reflexion?
Das ist eine schwierige Frage, zumal das Ehekonzept oder das patriarchal geprägte Ehekonzept nicht immer nur aus der Familie kommt. Also es kann auch sein, dass Jugendliche aus einer weitestgehend offenen, liberalen Familie kommen, aber einfach in ihrem Umfeld, sei es im Freundeskreis, im Verein oder auch einfach in der Schule unter ihren MitschülerInnen, genau diese erkulturellen Werte vermittelt kriegen. Und da ist dann oft der Druck der Peers, der Gleichaltrigen, höher als in der Familie. Selbstverständlich gibt es natürlich aber auch genau diese Prägung, diese erkulturelle Prägung aus der Familie heraus, ne? Und in diesen Fällen ist es schon manchmal der Fall, dass Jugendliche, und das merken wir an unseren Jungs, mit denen wir arbeiten, vor allem bei denen, die eher aus konservativeren Familien kommen, dass da schon die Sorge besteht, dass in dem Moment, in dem sie sich dieser Selbstreflexion öffnen und vielleicht auch anfangen, sich anders zu verhalten, als sie es vielleicht mitbekommen haben oder wie sie geprägt wurden, dass es sein könnte, dass die Familie sie verstößt im schlimmsten Fall oder dagegen ist. Tatsächlich ist unsere Erfahrung aber so, dass viele Familien, Eltern, die meisten Eltern unserer Jungs eigentlich mit der Zeit merken, wie gut es den Jungs tut, eigentlich ein selbstbestimmteres Leben zu führen, auch mal ihren eigenen Weg zu gehen und sich für Gleichberechtigung einzusetzen, beziehungsweise sich gegen ihre eigene Unterdrückung aufzulehnen, weil das nicht nur Sachen sind, die einfach im Privatleben von Vorteil sind, sondern einfach ihnen auch später hilft, um ganz einfach in der Karriere weiter voranzukommen oder einfach nur zufriedener und glücklicher zu sein. Also ich glaube, das ist ja auch nicht nur in erkulturell geprägten Milieus der Fall, sondern an sich in der Mehrheitsgesellschaft, dass toxische Männlichkeit vor allem dazu führt, dass viele junge Männer Depression haben, bis hin zu Selbstmord sogar führt das. Und das ist viel weiter verbreitet als halt bei Mädchen und bei Frauen. Und das hat schon seinen Grund, ne? Und für uns ist halt wichtig, dass wir vor allem an Geschlechterrollen arbeiten und uns mit toxischer Männlichkeit auseinandersetzen. Trotzdem laufen wir da halt auch, um wieder auf die Frage zurückzukommen, manchmal Gefahr, dass da Kids vielleicht auch sich mal zu weit aus dem Fenster lehnen. Uns ist halt wichtig, dass wir immer nur so weit gehen, wie die Jungs das auch wollen, ne? Also wir gehen immer mit den Jungs, alles, was sie von uns wollen, auf dem Weg, den sie beschreiten, da unterstützen wir sie, aber würden von uns aus niemals einen Druck aufbauen, dass sie sich gegen ihre Eltern auflehnen oder ihre Familie, weil das gehört auch zur Selbstbestimmung. Also wenn ein junger Mensch sich entscheidet, halt in den Strukturen zu bleiben, weil er oder sie oder wie auch immer das gut findet oder das einfach möchte, aus welchem Grund auch immer, dann müssen wir das teilweise auch akzeptieren. Und das ist dann natürlich schwierig, aber das gehört auch dazu, genau. Mhm.
Gut, jetzt gibt es hier im Chat eine Frage, die zielt wieder ab auf die Vorurteile in der sogenannten weißen Mehrheitsgesellschaft. Dazu würde ich gerne Frau Jagiela fragen. Sie stammen aus einer Kleinstadt in Ostwestfalen und da kann man sich schon ohne nähere Ausführung vorstellen, dass das nicht die offenste und liberalste Gesellschaft vielleicht gewesen ist. Also die Frage hier aus dem Chat lautet, was muss die LGBTIQ-Community denn tun, um Vorurteile abzubauen? Also was kann man da tun? Was für Erfahrungen haben Sie denn da gemacht? Vielleicht auch vor dem Hintergrund, was Herr Albeck sagte, diese Peer-to-Peer-Geschichten. Also was haben Sie da erlebt und was würden Sie vielleicht heute anders sich wünschen dort? Also wie hätte man damals damit umgehen müssen? Was kann man heute tun?
Also ich habe gerade etwas gelacht. Ich bin mir sicher, die fragende Person hat es nicht so gemeint, aber die Formulierung stößt mir schon so ein bisschen auf, weil es klingt so ein bisschen nach, ich weiß nicht, was können denn Schwarze tun, damit es nicht so viel Rassismus gibt oder so. Ne? Also warum sind diejenigen, die Opfer dieser Haltung sind, diejenigen, die jetzt hauptverantwortlich dafür sind, diese Vorurteile irgendwie aufzulösen? Man kennt diese Debatten. Früher hieß es immer, warum müssen die Schwulen immer mit ihrer Federbohr und auf diesen CSDs und so? Ist doch kein Wunder, dass es dann Vorurteile gibt. Das sollte gar nicht das Thema sein, sondern das Thema ist tatsächlich, was kann die Mehrheitsgesellschaft tun, um da mehr zu leisten? Natürlich als Transfrau und als muslimische Transfrau gehe ich in den Dialog mit der Mehrheitsgesellschaft. Ich versuche darüber zu sprechen, warum es wichtig ist, die Gefühle, die Erfahrungen, die Identitäten, die mich betreffen, ernst zu nehmen. Das ist klar. Aber das ist was, was wir als LGBTQ-Menschen sowieso ständig machen. Also wir sind ja nur damit beschäftigt, ständig andere Menschen aufzuklären über uns. Deswegen glaube ich nicht, dass das Desiderat unbedingt da so liegt. Wollten Sie eine Zwischenfrage stellen gerade oder?
Nein, ich habe gerade festgestellt, dass ich leider dem Fragenden völlig Unrecht getan habe, dass ich die Frage in einen völlig falschen Kontext gerückt habe. Und das tut mir sehr leid, es ist sehr schwierig, den Chat zu verfolgen und gleichzeitig zuzuhören. Und deswegen, ich muss das gleich nochmal anders formulieren. Aber wir bleiben jetzt erstmal bei Ihrer Jugend in Ostwestfalen.
Ja, jetzt muss ich natürlich sagen, ich bin gerade 40 geworden. Ich hatte das, was man im Trans-Bereich Transition nennt, da war ich 20 Jahre alt, also das sind jetzt genau 20 Jahre her, mein Struggle, das war in den 90er Jahren. Seitdem hat sich natürlich auch in Ostwestfalen sehr viel getan, übrigens auch in muslimischen Communities hat sich seitdem sehr viel getan. Aber es ist natürlich so, ja, in einer Kleinstadt in Ostwestfalen war das damals ein Problem und ich denke, es wird auch heute noch für junge Menschen ein Problem sein. Es gibt in ländlichen Gegenden in Deutschland auch, naja, da wird nicht viel von Ehre geredet, aber es gibt sehr grobschlächtige Vorstellungen von Männlichkeit, es gibt sehr starre Vorstellungen von Geschlecht. Ich mache auch teilweise in der Mehrheitsgesellschaft die Beobachtung, dass diese Vorstellungen sogar starrer geworden sind. Ich mache das immer an so komischen Sachen fest, wie, also in meiner Jugend gab es nur das Überraschungsei. Und jetzt gibt es irgendwie das rosa Überraschungsei für Mädchen. Ne? Und das sehe ich an sehr vielen Dingen. Das ist irgendwie, in der Popkultur sind bestimmte Geschlechtervorstellungen viel, viel starrer geworden, als ich das in den 90er Jahren erlebt habe. Ja, aber ich habe gegen sehr viel ankämpfen müssen, auch in dieser Kleinstadt. Und bin als Teenager regelmäßig in die Moschee gegangen und wenn man mich dann so fragt, was war der schwierigere Kampf, dann muss ich sagen, das hebt sich sehr gut auf. Ne? Also es ist auf allen Seiten war das nicht so ganz einfach. Und ja, ich finde das sehr interessant, dass wir sprechen immer gerne von patriarchalen Gesellschaften und dann haben wir immer irgendwie die da hinten irgendwie im Blick, ne? Oder auch Minderheiten hier in Deutschland, aber natürlich ist Deutschland auch eine patriarchale Gesellschaft. Und das besonders Gefährliche ist, glaube ich, wenn das nicht reflektiert wird, dass dieser Hintergrund immer da ist und Menschen auch noch massiv prägt und auch tatsächlich dazu führt, dass sich junge Menschen sehr verloren vorkommen, wenn sie in Kontexten aufwachsen. Das ist ja auch das Ding. Wenn ich in Berlin aufwachse oder so, dann habe ich vielleicht auch einen familiären, sozialen Hintergrund, der mir nicht unbedingt hilft. Aber ich kann auch Orte finden, wo ich mich mit anderen queeren Menschen solidarisieren kann. Wenn ich irgendwo in Deutschland in einer Kleinstadt bin, dann habe ich diesen sozialen Kontext einfach nicht und dann bin ich sehr verloren und sehr einsam.
Haben Sie schon gesagt, es gibt auch in der deutschen Gesellschaft viele patriarchale Strukturen. Das erinnert jetzt sehr schnell an die katholische Kirche zum Beispiel. Und da würde mich interessieren, Herr Lehmann und Herr Dörr, wie ist denn der Austausch mit den christlichen Verbänden oder Organisationen, die vielleicht auch eher nicht so LGBTIQ-freundlich gesonnen sind?
Gute Frage. Es gibt ja beispielsweise auch Organisationen oder Strukturen innerhalb zum Beispiel jetzt der katholischen Kirche oder sowas wie HUK, Homosexualität und Kirche, die sozusagen so eher so ein bisschen grassroothaft sozusagen von unten versuchen, auch Kirche zu verändern oder beispielsweise die katholischen Jugendverbände oder ähnliches. Und das finde ich persönlich immer auch richtig, weil auch da gilt das, ich habe eben sozusagen spontan so innerlich gejubelt, als Leyla Jagiela das gesagt hat mit dem, warum sind jetzt diejenigen, die von Diskriminierung betroffen sind, haben die Aufgabe, auch noch die Mehrheitsgesellschaft irgendwie liberaler zu machen. Ja, ich meine, wir sind ja schon, also wir, sage ich jetzt mal, schon jeden Tag damit beschäftigt, in dieser Gesellschaft halt irgendwie klarzukommen, ja, die uns diskriminiert, weil wir so sind, wie wir sind, so. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch nicht, dass jetzt, sage ich mal, Nicht-Katholiken oder Nicht-KatholikInnen den Job haben, sozusagen jetzt auch noch in den Religionsgemeinschaften oder in der katholischen Kirche für eine liberalere Haltung zu sorgen. Aber ich finde, man kann das unterstützen von außen. Also ich zum Beispiel arbeite relativ viel auch mit irgendwie zum Beispiel auch den katholischen Jugendverbänden irgendwie zusammen. Und die sind, finde ich, doch dann sehr auch durchaus sehr hartnäckig, ja, dabei zum Beispiel die Strukturen, die patriarchalen Strukturen und auch durchaus frauenfeindlichen Strukturen in der katholischen Kirche auch zu hinterfragen, anzuprangern, versuchen zu verändern. Und das, finde ich, muss man unterstützen. Aber es ist auch der Job der KatholikInnen innerhalb der katholischen Kirche. Auch das, finde ich, ist kein sozusagen Job irgendwie von allen, ja, sondern sozusagen, ich finde, was ein Job von allen ist in den jeweiligen Milieus, wo wir unterwegs sind, sozusagen auch diejenigen, die Mehrheitsgesellschaft sind und auch ProfiteurInnen. Und da, finde ich, hat Jan Albeck das wunderbar gesagt, also vermeintliche ProfiteurInnen, ja, weil ich meine, Männer sind ja auch sozusagen nur Schein- oder heterosexuelle, cisgeschlechtliche, weiße Männer sind ja auch sozusagen nur Schein, also haben Privilegien, aber sind ja auch nur scheinbar Profiteure, ja, sondern sozusagen, da gibt es ja auch, das ist ja mit toxischer Männlichkeit verbunden, das muss man hinterfragen und so. Und deswegen, glaube ich, ist es auf vielen verschiedenen Ebenen, ist da sozusagen einfach eine Arbeit zu tun, aber in der katholischen Kirche, ja, da gibt es viel zu tun und da passiert auch einiges von unten. Aber die Strukturen, ich meine, das wissen wir, sind halt sehr, sehr hartnäckig und starr. Und ich meine, meine These ist halt immer, wenn es so bleibt, dann verliert die Kirche weiter an Mitgliedern. Ja, also entweder sie reformiert sich und wird liberaler und offener, oder sie verliert einfach Mitglieder. So.
Herr Dörr, haben Sie da noch was zu ergänzen? Sie haben im Vorgespräch auch gesagt, das sei ein schwieriges Terrain.
Ja, es ist ein schwieriges Terrain, weil es absolut mein Fachgebiet ist. Aber ich möchte nur so viel sagen, dass natürlich, also man sieht es ja bei der evangelischen Kirche, bei den protestantischen Kirchen, da ist Wandel möglich, das ist passiert. In unterschiedlichem Maße natürlich, wenn man sich die ProtestantInnen anschaut, die Verbände. Aber ich glaube, schwierig wird es auch immer dann, wenn man so riesige Tanker hat, wie zum Beispiel die katholische Kirche, die einfach massiv hierarchisch geprägt ist und dadurch relativ unbeweglich ist. Ein bisschen anders ist es bei den muslimischen Verbänden. Das sind ja eher kleinteiligere Verbände, sehr viel diverser, sehr viel weniger hierarchisch strukturiert. Aber dort hat man natürlich auch das Problem, dass einige dieser Verbände, wenn man jetzt mal über den verbandlichen Teil geht, Islam ist auch sehr viel sozusagen eine persönliche Frage. Aber wenn man sich mal die Verbände anschaut, da sind ja natürlich auch einige dabei, die halt auch aus, wissen wir alle, aus dem Ausland sozusagen auch Einfluss bekommen. Und das macht es halt immer noch mal schwieriger, weil es sozusagen gar nicht so sehr nur der Dialog innerhalb dieser Verbände ist. Ich glaube, wenn nur die deutsche katholische Kirche dieses Thema mit sich ausmachen müsste, dann würden wir da auch schon längst woanders stehen. Da bin ich relativ sicher.
Gut, dann lese ich jetzt mal die Frage, die ich eben völlig verunstaltet habe, nochmal richtig vor. Und zwar ging es da eben um die Frage, angesichts der Tatsache, dass der Großteil der Straftaten von Deutschen mit deutscher Staatsangehörigkeit begangen werden. Da gäbe es viele Vorurteile in der Community, also in der LGBTIQ-Community. Was muss die LGBTIQ-Community denn tun, um Vorurteile und Rassismus abzubauen? Den gibt es nämlich immer noch viel zu oft, nach meiner Erfahrung, besonders in einer älteren weißen schwulen Community. Also was muss passieren? Da sind wir wieder so ein bisschen bei der Frage vielleicht am Anfang, dass es eben auch innerhalb der LGBTIQ-Community durchaus Vorurteile und Rassismus gibt. Ja, Herr Dörr.
Na, ich würde ja erstmal den Begriff der LGBTIQ-Community in Frage stellen. Mhm. Wie viel Community haben wir denn? Wir haben Verbände, wir haben sicherlich sehr viele super engagierte Leute. Hier sind ja auch einige vertreten. Wir haben sicherlich auch einen gewissen Grad der Vernetzung. Aber ich glaube sozusagen, der Mehrheit ist jetzt nicht eine Gruppe, die irgendwie organisiert ist und irgendwie miteinander was ausmacht. Ich glaube, das sind erstmal, ich sag mal so, Deutsche oder Nicht-Deutsche, wie alle anderen auch, sind erstmal Personen wie alle anderen auch, sind damit genauso von Rassismus betroffen oder haben ihn in einem stärkeren oder geringeren Maße. Also es ist sozusagen vielleicht gar nicht in erster Linie eine Inner-Community-Frage, sondern es ist einfach eine Frage der gesamten Gesellschaft. Und gleichzeitig denke ich aber, müssen unsere Communities, und das ist dann aber der Teil der Verbände, auch was tun und auch dieses Thema ansprechen, nämlich ansprechen, dass Rassismus ein großes Problem ist, dass Rassismus bei Diskotheken ein Problem ist, Rassismus in Beziehungen auch zwischen ein paar Beziehungen ein Problem ist. Also das Thema muss, glaube ich, stärker angesprochen werden und muss auch sozusagen immer eine Arbeit an sich selber beinhalten, damit es ernst gemeint ist.
Wenn ich da auch kurz was zu sagen darf. Ich finde, also ich kann mich dem nur anschließen, was Herr Dörr gerade gesagt hat, und möchte aber auch das Augenmerk darauf richten, dass wir ja tatsächlich auch, also dass genau da sich ja auch gerade was tut, ne? Und das hat ja einfach auch was damit zu tun, dass wir gesamtgesellschaftlich gerade in einer Position sind, wo wir zum ersten Mal überhaupt Muslime teilhaben lassen, wo wir People of Color sprechen lassen, wo wir Menschen mit Migrationshintergrund sprechen lassen. Also das ist ja gerade jetzt genau eine Entwicklung, die stattfindet. Und das große Problem, glaube ich, ist einfach in den, ich sag mal, Herr Dörr hat gerade auch gesagt, was ist die Community? Aber wenn wir jetzt mal die organisierte Community nehmen, dann nehme ich einfach sehr wahr, dass es dominiert ist von einer bestimmten Generation, was wir auch in anderen Bereichen in Deutschland als Problem haben. Die haben sicher viel geleistet, die sind vielen Dingen entgegengetreten im Leben. Also ich will deren Arbeit nicht irgendwie schlecht machen, aber es ist einfach eine Generationenfrage. Ich denke, es ist einfach wichtig, dass in diesen Strukturen, in diesen Verbänden einfach klar ist, was Vielfalt bedeuten muss. Und Vielfalt bedeutet dann eben auch, dass man nicht nur irgendwie in den Vorständen weiße deutsche Männer sitzen hat. Und das ist einfach das, was passieren muss und was aber in Teilen ja auch schon passiert gerade, was genau die Entwicklung ist, die wir gerade glücklicherweise auch so langsam, ganz, ganz langsam sehen.
Mhm. Herr Lehmann, Sie hatten sich noch gemeldet. Mhm.
Ich finde diese These von Patrick Dörr total interessant, ob wir eigentlich überhaupt eine Community sind oder haben. So, das ist ja wirklich eine sehr, sehr spannende Frage. Und inwiefern die überhaupt organisiert und solidarisch miteinander ist und überhaupt so. Aber ich sehe das, also ich finde zum Beispiel also den Teil der Frage, der suggeriert, dass sozusagen das Problem mit Rassismus oder auch Transfeindlichkeit zum Beispiel innerhalb der Community alte, weiße, schwule Männer sind, zum Beispiel, also das müsste man mal erheben oder sowas, aber ich zum Beispiel glaube das nicht. Also ich glaube, es gibt zum Beispiel auch sehr, sehr junge, schwule Männer beispielsweise, die transfeindlich sind. Ja, und es gibt auch absolut sehr viele Frauen, die transfeindlich sind und so weiter. Und deswegen glaube ich, kann man das jetzt gar nicht sozusagen irgendwie so partiell irgendwie organisieren. Was ich glaube ich wichtig finde, ist, dass auch innerhalb der Community geht es ja auch um Solidarität. Ja, also es geht immer um Solidarität, zum Beispiel von schwulen Männern mit trans- und intergeschlechtlichen Personen oder zum Beispiel auch von schwulen Männern mit zum Beispiel Lesben, was Sichtbarkeit angeht und so weiter. Und dass es immer auch um Sichtbarkeit und Bewusstseinsmachung geht. Und deswegen sind es, glaube ich, so Projekte wie, ich sage jetzt mal zum Beispiel Queer Refugees, ja, also wo man auch einfach vielleicht ein bisschen mal lernen kann, wie überhaupt das Leben außerhalb der deutschen Mehrheitsgesellschaft oder sowas irgendwie ist in anderen Ländern, weswegen Menschen fliehen müssen, aber was sie auch an unglaublichem Reichtum und Ideen und Kreativität und auch Widerstandsgeist auch mitbringen. Ich glaube, das sind einfach ganz, ganz wichtige Begegnungen, aber da kann man natürlich niemanden zu zwingen. Ne? Also man kann jetzt niemanden zwingen, zu einem Abend zu gehen oder sowas oder an einer Konferenz teilzunehmen, wo es um Queer Refugees oder sowas geht. Aber die Angebote gibt es ja und das ist total gut. Und ich finde absolut, dass beispielsweise cisgeschlechtliche Männer unbedingt alles, was sie haben, dafür aufbringen müssen, Trans- und Inter-Themen sichtbar zu machen, ja, und sich damit solidarisch zu erklären. Oder wie zum Beispiel Jan Albeck das eben gesagt hat, also dass zum Beispiel das Projekt Heroes ja auch eine quasi eine Critical Whiteness, Critical Maleness bedeutet, ja, also sozusagen toxische oder Männlichkeit in Frage zu stellen, was wiederum solidarisch ja auch ist mit Frauen zum Beispiel. Also das finde ich zum Beispiel total wichtig und gut, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass innerhalb der Community da jetzt quasi eine Gruppe ist und die ist irgendwie trans und frauenfeindlich und rassistisch. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, Rassismus ist sowieso etwas, was uns alle betrifft. Ja.
Also wenn ich das kurz nochmal klarstellen darf, weil ich gerade das gesagt habe mit der Generation und den alten weißen, schwulen Cis-Männern. Also wenn ich diese Reihung nehme, dann ist irgendwie nicht alt oder männlich so der einzige Signifier, sondern es ist einfach ein bestimmtes Zusammenspiel von Privilegien. Aber es stimmt natürlich absolut, dass lesbische Frauen auch unglaublich transfeindlich sein können. Und das, ne, also das bedeutet nicht, diejenigen, die das jetzt beschreiben, sind die einzig Schuldigen, absolut nicht.
Jetzt gibt es hier im Chat noch eine Frage an Herrn Dörr und Herrn Albeck, eben die Frage, ob man nicht bewährte Projekte, wie zum Beispiel das Projekt Schlau oder Wissen ist Respekt, ob man die auch anpassen könnte und dann in Integrationskursen eventuell erfolgreich einsetzen könnte. Gerne erst Herr Albeck vielleicht, dem Alphabet nach. Ja?
Also ich kenne leider die beiden Projekte nicht, deswegen kann ich dazu nicht sehr viel sagen. Ich weiß nur aus meiner Erfahrung, wir haben bei uns im Projekt vereinzelt Workshops mit geflüchteten Gruppen gemacht. Und was wir sehr stark gemerkt haben, ist, dass diese Menschen, also in dem Fall alles, bei uns sind es dann immer auch Jugendliche, mit denen wir arbeiten, dass die an einem gewissen Punkt ganz oft sagen, also ganz kurz mal Stopp, wir sehen, das ist wichtig und darüber muss man reden, aber ich oder wir haben gerade ganz andere Probleme. Ne? Also ganz oft merken wir, dass diese Menschen überhaupt noch gar nicht an einem Punkt sind, wo sie sich mit sowas beschäftigen können, sondern eigentlich erstmal wirklich ankommen müssen. Also sei es die ganzen Verfahren, die sie am Hals haben, die überhaupt hier ein Leben aufzubauen und so. Das soll nicht heißen, dass man nicht früh anfangen sollte mit diesen Themen, aber ich finde, da sollten wir auch irgendwo eine Art von, ja, ich weiß nicht, also Respekt oder auch ein bisschen Verständnis dafür haben, dass diese Menschen ja teilweise auch mit Traumata hierher kommen und das erstmal verarbeiten müssen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das sind Sachen, die dauern Jahre. Und wenn wir jetzt so früh verlangen, dann auch noch diese gesellschaftlichen Themen mit denen zu bearbeiten, dann weiß ich nicht, inwiefern das überhaupt fruchten kann, aber vielleicht gibt es auch andere Erfahrungen. Also ich kann da nur für mich und uns als Projekt sprechen.
Ist das eine Überforderung, Herr Dörr, meinen Sie?
Na, ich würde jetzt mal erstmal so fragen, daran gehen, was ist mit der Frage gemeint? Schlau ist ja ein Projekt oder sind ja Projekte, wo Leute mit SchülerInnen sprechen. Und diese Leute sind vom Alter her möglichst nah dran noch an den SchülerInnen. Und die sind dann LSBTI, die Personen, die schlau machen. Und die SchülerInnen sind halt zum großen Teil vielleicht nicht LSBTI. Ein paar sind ja dann immer dabei. Aber es ist halt weitgehend so eine Art Peer-to-Peer-Ansatz. So. Und ich glaube, man braucht eigentlich, wenn man so wirklich so einen ähnlichen Ansatz fahren will wie bei Schlau, auch einen Peer-to-Peer-Ansatz. Das heißt, das müssten zumindest Menschen mit Migrationshintergrund sein, die dann diese Angebote machen. Und damit die dann auch noch sozusagen diesen Ansatz von wir sind selber LSBTI, das ist ja auch der Ansatz von Schlau, ein bisschen ihr lernt mal eine LSBTI-Person kennen und könnt mit der diskutieren oder zwei. Das heißt, wir müssten quasi LSBTI-Personen mit Migrationshintergrund haben, die diese Angebote machen. Und das heißt, wir reden hier von LSBTI-migrantischen Selbstorganisationen, die das durchführen müssen. Und da reden wir von ganz wenigen, ganz zarten Pflänzchen, die es in der Republik gibt. Deswegen, ich finde die Idee super. Und wenn das gemacht wird und Leute das machen, finde ich das genial. Ich glaube halt nur, dass das keine Lösung ist, um flächendeckend irgendwie in Deutschland das Thema voranzubringen. Aber wenn Leute das machen wollen, ist das, glaube ich, der perfekte Ansatz, um es zu tun.
Gut, jetzt wird hier noch eine Lanze, beziehungsweise nein, das Thema katholische Kirche spielt noch eine Rolle, also sowohl in kritischer als auch in apologetischer Hinsicht. Also ein Teilnehmer hat geschrieben, dass er wirklich sich gestört fühlt dadurch, dass die katholische Kirche mit ihren Positionen noch immer den Status einer Anstalt des öffentlichen Rechts hat. Und eine andere Stimme weist aber darauf hin, dass der Katholikinnenausschuss aus Köln sogar eine Botschaft formuliert hat zum CSD in der polnischen Partnerstadt Katowice, die dann dort verlesen wurde. Insofern also die katholische Kirche hier sogar als Brückenbauer in das ja auch schwierige Land Polen dienen kann. Das ist, weiß ich nicht, ob das eine Ausnahme ist in Köln vielleicht oder ob das wirklich auch für weitere Kreise in der katholischen Kirche ein Modell wäre. Nach dem, was Sie vorhin sagten, glaube ich eher, dass es wahrscheinlich eine Ausnahme ist, oder?
Fragen Sie gerade mich?
Oder Herrn Lehmann, der ja aus Köln kommt.
Also ich kann nur so viel sagen dazu, dass in der katholischen Kirche wahnsinnig viel Bewegung drinnen ist und Spannendes passiert und sich viele Leute innerhalb der Kirche für diese Themen einsetzen, dass das Thema aber, ich denke mal, von oben ziemlich gedeckelt wird. Und ich glaube nicht, dass das die Ausnahme ist, dass Leute da offen innerhalb der katholischen Kirche für diese Themen sind, sondern dass das, es ist ja die große Mehrheit der Deutschen oder der Bevölkerung in Deutschland, die offen ist für diese Themen. Und das ist auch die große Mehrheit der KatholikInnen. Da bin ich fest von überzeugt. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt eine große Ausnahme ist.
Darf ich noch kurz einen Satz? Also, genau, also der KatholikInnenausschuss in Köln ist wirklich ganz, ganz großartig, seit vielen, vielen Jahren total verbündet und so. Genauso wie KJG und andere. Das ist aber jetzt nicht nur, glaube ich, in Köln so, sondern das ist, glaube ich, irgendwie in vielen Städten, Gemeinden irgendwie so, dass da sozusagen, sag ich mal, die Laienarbeit sehr, sehr unterstützend ist, aber natürlich die Strukturen nach wie vor ein ganz, ganz großes Problem. Ja, und das sind aber dann sozusagen Konflikte innerhalb der katholischen Kirche. Aber ja, gerade was die Laien angeht, ist die Zusammenarbeit wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr unterstützend. Ja.
Wir haben jetzt schon verschiedentlich das Thema Schule und Bildung angesprochen. Dazu gibt es auch, wie ist denn das? Wir wissen alle, in Deutschland ist ja Bildung ein Bundeslandangelegenheit. Deswegen ist es eben, hat man das gleich mit einer Vielzahl von Akteuren zu tun. Aber es gibt ja eben diese Debatte auch um diese frühkindliche Aufklärungskampagnen über auch Homo und Bi und Intersexualität, transgeschlechtliche Identitäten. Also das ist ein Thema, was häufig in den Medien zu lesen ist. Wie weit sind wir denn da eigentlich? Oder welche Forderungen hätten Sie da vielleicht noch von Seiten des LSVD oder von Seiten der Politik? Wie kann man da weiter voranschreiten? Wie weit sind wir denn da jetzt eigentlich? Herr Lehmann.
Entschuldigung, ich komme nicht ins Stummen, weil dauernd Nachrichten im Chat eingehen, was ja sehr gut ist. Also genau, also das Thema Bildungspläne hat ja wie kein anderes, sage ich mal, polarisiert, ja, aber übrigens auch nur in bestimmten Regionen oder Orten in den letzten Jahren. Und Fakt ist halt sozusagen, dass halt viele Bundesländer sozusagen auch die Frage von Akzeptanz von sexueller und geschlechtlicher Vielfalt in Bildungsplänen auch selbstverständlich verankert haben. Also erstens in den Curricula und dann auch, sage ich mal, mit Organisationen und Projekten zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Schlau oder Schule der Vielfalt oder Ähnliches, um das sozusagen im Unterricht zu implementieren. Ich glaube aber, dass es in der Realität noch extremen Nachholbedarf gibt, weil ob das jetzt im Curriculum steht oder ob das auch wirklich dann im Unterricht gelebt wird und die Lehrkräfte sensibel sind und auch das entsprechende Wissen haben. Ja, also Wissen heißt ja nicht nur zu sagen, ja, in Deutschland dürfen zwei Frauen und zwei Männer heiraten, sondern Wissen heißt ja beispielsweise auch Wissen über Transgeschlechtlichkeit. Ja, also was ist das eigentlich so? Und was bedeutet das? Das ist, glaube ich, noch ein extremer Nachholbedarf, also in der Ausbildung von Lehrkräften oder generell pädagogischen Kräften, auch in Kitas. Ich habe irgendwie ein paar Mal jetzt erlebt, dass rund um das ganze Thema Intergeschlechtlichkeit, was durch die ganze Debatte zur dritten Option ja nochmal einen Schub bekommen hat, dass durchaus auch Kitas und Lehrkräfte in Schulen sich gemeldet haben bei Beratungsstellen und gesagt haben, ne, wir würden uns gerne informieren, aufklären, bilden, weil wenn wir beispielsweise ein Kind in unserer Gruppe oder Einrichtung oder Schule haben, das intergeschlechtlich ist, möchten wir natürlich auch, dass sozusagen das mit den, in Kooperation mit den Eltern auch dann diskriminierungsfrei leben kann, ja, was ja nochmal eine ganz, ganz besondere Herausforderung ist in dieser bipolaren Gesellschaft. Also von daher, es tut sich was, aber ich glaube, es sind vereinzelte Leuchtturmprojekte, wie so oft. Und ich glaube, man kann noch nicht davon sprechen, dass nur weil es in den Curricula drinsteht, dass es auch wirklich flächendeckend gelebt wird. Und da ist noch, auch da ist sehr, sehr viel Arbeit noch notwendig.
Wenn ich dazu kurz was einwerfen darf, ich finde es auch unglaublich wichtig, da auch zu schauen, dass dieses Thema nicht irgendwie als Sonderthema immer irgendwo verortet wird. Und dann tatsächlich ist die große Gefahr, dass das dann einzelnen Lehrern, Lehrerinnen überlassen ist, ob sie das aufgreifen oder nicht, ne? Sondern es muss einfach auch als Normalität präsent sein. Und es gibt so viele Kontexte. Es gibt schlaue Menschen, die sich das tatsächlich mal angeschaut haben im Kontext von Geschichtsschulbüchern, die festgestellt haben, da wo es relevant wäre, zum Beispiel wenn über Griechenland, über das alte Griechenland gesprochen wird, über Sparta, dass das überhaupt nicht erwähnt wird, dass es quasi rauszensiert wird aus unseren ganzen Bildungsmaterialien. Und auch in muslimischen Kontexten, das ist ja eine Arbeit, die ich immer wieder jetzt nicht in der offiziellen Bildungsarbeit, aber freiberuflichen Bildungsarbeit mache, den Menschen einfach zu sagen, hey, in der muslimischen Geschichte war das da unter Normalität. Und das sind so Ansätze, die, glaube ich, unglaublich wichtig sind, weil wenn das irgendwie immer nur so als irgend so ein Sonderthema vielleicht irgendwo im Biologieunterricht oder in Sozialkunde in einer Sitzung irgendwie verankert ist, dann bringt das nicht viel. Den jungen Leuten muss vermittelt werden, das ist einfach Teil jeder Gesellschaft gewesen und wird es auch immer sein.
Wenn ich dazu eine Sache sagen dürfte. Ich finde auch dieser ganze Kampf um das Thema, ob das in den Schulen behandelt wird, wir reden hier von Realitäten, von wissenschaftlich fundierten, also bewiesenen Dingen. Es gibt mehr als nur diese beiden Geschlechter. Es gibt Männer, die miteinander Sex haben oder und sich lieben oder sich lieben, Frauen, die das tun. Es sind alles Dinge und da wundert mich immer noch, dass wir diese Diskussionen führen und dann aber gleichzeitig Diskussionen darüber führen, ob die Neuzugewanderten denn eigentlich LSBTI-freundlich genug sind, um hier ein Recht haben, Schutz vor Krieg oder nicht zu finden. Also es ist schon wirklich eine ziemlich absurde Debatte. Und auch ich bin 84 geboren. Ich habe ja noch 10 Jahre mit einem Paragraphen 175 zumindest auf Papier gelebt. Also es ist, diese Errungenschaften sind ja auch alle blutjung. Und wenn man sich das Transsexuellengesetz anschaut, ist da noch einiges zu tun und noch die ein oder andere weitere Baustelle, Abstammungsrecht und so weiter. Also dieses sich immer, wir sind die Tollen, wir haben es jetzt schon gelernt und die anderen müssen sich hier beweisen, da habe ich auch so meine Zweifel dran.
Und die Anerkennung von wissenschaftlichen Fakten ist in dieser Gesellschaft ja so zunehmend ein Problem. Ja, aber das wollte ich jetzt nur so als kleine Kurzintervention nochmal reinrufen.
Ja, ich würde als Letztes gerne noch eine Bitte weiterleiten hier um eine ganz konkrete Hilfestellung, vielleicht eine Ermutigung zur Reaktion auf gängige verbale Beleidigungen im Schulalltag, wie zum Beispiel, ich bin cool, du bist schwul. Was kann man Lehrkräften, die vielleicht damit täglich konfrontiert sind, mitgeben? Macht der LSVD da, berät er auch in dieser Hinsicht, wie Schulen, Lehrer, Lehrkräfte damit umgehen können? Oder haben Sie da vielleicht schon gute Best-Practice-Beispiele gesehen, Herr Albeck, in den Schulen? Herr Dörr oder Herr Albeck.
Dann fange ich kurz an. Ich würde sagen, da gibt es so viele Institutionen, die noch viel kompetenter sind als jetzt vielleicht der Bundesverband LSVD. An den kann man sich sehr gerne mit jeder Frage wenden und wir leiten da weiter. Aber die ganzen Schlauprojekte, queere Bildung und so weiter sind, glaube ich, wunderbare AnsprechpartnerInnen für diese Fragen. Also da gibt es ganz, ganz viele kompetente Stellen, an die sich Lehrkräfte tatsächlich wenden können. Und kann ich die Person nur dazu ermutigen, das dann auch zu tun. Und ich denke, was aber ganz entscheidend ist, ist, dass die Lehrkräfte ab der ersten Stunde in der Klasse immer wieder en passant im Unterricht hier und da mal vielleicht ein schwules Paar, vielleicht mal eine Transperson irgendwie einbauen. Und wenn es gerade darum geht, den Akkusativ zu erklären in irgendeiner Sprache, es ist ja egal, aber man kann das auch mit einem schwulen Paar machen. Das ist nicht so schwierig.
Mhm. Herr Albeck, wollten Sie noch was sagen dazu?
Also ich finde, Patrick Dörr hat das sehr gut gesagt. Da kann ich eigentlich nicht mehr viel hinzufügen, zumal ich das Gefühl habe, dass da jetzt auch nicht die eine perfekte Verhaltensweise gibt, wenn sowas passiert. Ich denke, vor allem überhaupt einzugreifen ist schon wichtig, ne? Also das nicht einfach zu lassen, weil je mehr das einfach außer Acht gelassen wird, desto mehr wird sich das verfestigen. Und wenn man beim ersten Mal schon nichts macht, dann wird es halt beim zweiten Mal schwieriger und beim dritten Mal noch schwieriger. Also eigentlich immer wieder Position beziehen, auch wenn es schwierig sein kann. Genau.
Gut, ansonsten danke ich Ihnen jetzt allen ganz, ganz herzlich für Ihre rege Beteiligung in diesem Chat. Und auch bei den Diskutierenden natürlich, dass sie uns wirklich sehr viele Perspektiven eröffnet haben, ihre Erfahrungen und ihre Meinungen hier mit uns geteilt haben. Das war, glaube ich, sehr interessant. Und ich freue mich, wenn wir uns bei anderer Gelegenheit wiedersehen und wünsche Ihnen jetzt erstmal allen einen schönen Abend. Dankeschön.
Das war der zweite und letzte Teil der Diskussionsrunde zum Thema Hasskriminalität. Vielen Dank an Stefan Hoffmann für den Mitschnitt.